als ich mich eben frisch machte, wie du das so schön sagtest, da habe ich gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Hat mir die Hände gewaschen und getrocknet und ich lese, was da auf dem Trockner draufsteht. Scheller. Das ist die Firma, die das Ding herstellt. Und das hat mich erinnert an meinen Kollegen, den Georg Scheller, der ja auch hier schon ein paar Mal war mit seiner Trompete. Und das darf nicht wahr sein. Und ich fange an mit einem Beispiel, was der andere Kollege, der Detlef Kiparski, mal erzählt hat bei einem seiner Predigten. Nämlich von einer der Superattraktionen bei so einem Adventsgroßen Bazar, Weihnachtsmarkt, was das war. Da haben sie einen Weihnachtsmann per Helikopter eingeflogen. Vom Himmel hoch und so, ne? In der Richtung. Und das war natürlich die große Attraktion. Und alle haben gewartet. Und dann irgendwann hast du angefangen, so das Geknatter zu hören, das Licht, die Positionslichter von dem Hubschrauber. Und dann kam er dann endlich. Die Kinder, die waren ganz rappelig. Aber das war ganz schön laut. Einige haben sich dann entsprechend die Ohren zugehalten. Das war eine richtig dicke Aktion, die da gelaufen ist. Und das, was bei den Kindern getriggert hat, dass sie da dieses besondere Erlebnis haben wollten, diese Erwartung, da kommt jetzt der Weihnachtsmann und der kommt sogar mit dem Hubschrauber, der kommt vom Himmel. Das ist eine Erwartung, die wünschte ich mir manchmal für mich selber. Diese Erwartung, da kommt was, da kommt noch was richtig Großes auf uns zu. Meine Weihnachten, Geschenke, klar. Die Kinder machen manchmal so Listen, die Eltern machen manchmal so Listen, die passen nicht immer so ganz zueinander, aber so ist das. Und dann hat das auch mit Erwartungen zu tun. Um Erwartungen soll es heute Morgen auch gehen. Erwartungen in diesem Adventsgottesdienst. Advent heißt ja Ankunft. Da kommt jemand an, wie da dieser Weihnachtsmann mit dem Helikopter. Advent heißt Ankunft. Jesus Christus, als er damals in diese Welt kam, kam angekündigt in diese Welt. Es gab tatsächlich ein paar Leute, die auf das Heil Israels gewartet haben. Mit großer Hoffnung, obwohl sie nicht wussten, ob er zu ihren Lebzeiten kommt. Sie waren trotzdem dabei. Simeon, Hanna, andere, die waren sowas von überrascht, als Jesus auf die Erde kam, König Herodes, die Hirten. Und das, obwohl einige Stellen im Alten Testament sehr, sehr deutlich auf das Kommen des Messias hingewiesen hatten. Aber Jesus Christus kam anders in diese Welt, als die meisten es sich so vorgestellt hatten. Nicht als Befreier von den römischen Besatzern, nicht als der große König mit allem drumherum, sondern als kleines Kind in der Krippe. Viele der Juden damals hatten diese Hoffnung schon aufgegeben, dass da ein Befreier kommen würde. Der war ja so lange nicht gekommen. Doch die alten Verheißungen, sie wurden wahr, und mancher verstand auch erst im Nachhinein, dass es ja alles hatte so kommen müssen. Advent, die Ankunft des Sohnes Gottes in diese Welt, als derjenige, der uns Gottes Wesen vorstellt. Und als derjenige, und das haben wir eben gefeiert, der für uns litt und gestorben ist und dann auch auferstanden ist. Das war damals. Dieses Erinnern im Kirchenjahr kommt das immer wieder. Aber es gibt einen weiteren Advent, eine weitere Ankunft, wenn Jesus als der erhöhte Sohn Gottes wiederkommt auf diese Erde. Diese zweite Ankunft wird eine Demonstration von Macht sein, so ganz anders als damals dieses Kind in der Krippe. Er wird wiederkommen als Herr aller Herren, als König aller Könige. Und das wird für alle so sichtbar und so überzeugend sein, dass es da überhaupt kein Deuteln dran gibt. Christen aus aller Welt freuen sich drauf, erwarten diesen Tag des Herrn. Sie wissen, er hat es versprochen, dass er wiederkommt. Und so sicher, wie er damals als Kind in der Krippe gekommen ist, genauso sicher ist es, dass er auch einmal wiederkommen wird, dass es dieses zweite Kommen in Herrlichkeit gibt. Nur mal ganz platt gefragt, wer wagt sowas noch öffentlich zu behaupten? Wir glauben das, ja, aber jeder, der das tut, ist sich im Klaren darüber, dass er sich mit dieser Aussage so ziemlich ins Abseits stellt. Wer will sowas Unglaubliches schon hören? Ich meine, in den Kirchen, da wird das ständig gebetet beim Vaterunser. Aber das, dass jemand glaubt? Wer will sowas Unglaubliches hören? Würde ja auch bedeuten, dass man sein Leben genau darauf einstellen muss. Also nein, das ist vielleicht doch zu sehr religiöser Fanatismus, oder? Wir bevorzugen, auch was unser geistliches Leben angeht, viel zu häufig den religiösen Kompromiss. Wir laden Jesus ja nicht aus. Er ist ein gern gesehener Besucher. Sonntags ist er selten lästig. Aber sonst kann es sein, dass wir ihn wie einen Untermieter ohne Kündigungsschutz behandeln. Nicht nur heute ist es so, dass dieses zweite Kommen von Jesus abgelehnt wird. Das ist nichts Neues. Das gab es damals auch schon. Der Apostel Johannes berichtet in den letzten Versen von seinem Evangelium, dass einige der Jünger den auferstandenen Jesus bezüglich seiner Wiederkunft missverstanden hatten. Sie nahmen an, dass Jesus zu Lebzeiten des Apostels wiederkommen würde. Und nach einigen Jahren, vielleicht waren es so 30 oder so, und Jesus war immer noch nicht gekommen, da war das, was man damals nah und auch heute noch Naherwartung nennt, gedämpft. Das war einfach nicht mehr so präsent im Denken, im Empfinden, im Warten. Und es gab auch Einwände, die laut wurden. Auch die Gebote, dass man entsprechend der Ankunft von Jesus lebt, wurden nicht mehr so beachtet. War ja nicht mehr so wichtig. Wenn Jesus nicht heute jederzeit wiederkommen könnte, ja, dann ist ja auch egal, fast, wie ich lebe. Und mit diesen Problemen setzt sich der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief auseinander. Und er beantwortet 4 Einwände, die vorgebracht wurden gegen die Wiederkunft von Jesus. Das eine Argument war, das ist einfach nur eine menschliche Idee. Und Petrus hält dem entgegen, nee, ich habe seine Herrlichkeit gesehen, ich habe das mitgekriegt auf dem Berg der Verklärung, das wird gigantisch. Und dann hat er nochmal gesagt, und schauen wir ins Alte Testament hinein, die alttestamentlichen Propheten sagen das ja auch voraus, genauso wie sie das erste Kommen von Jesus vorausgesagt haben. Dann gab es natürlich auch welche, und das ist das zweite Argument, die haben die alttestamentliche Prophetie eigentlich abgelehnt. Haben gesagt, ja gut, das ist in Jesus jetzt alles erfüllt und das muss man jetzt vergeistigt sehen oder so. Und da sagt Petrus dagegen, nee, haltet die Inspiration der Schrift hoch. Das, was geschrieben ist, wird garantiert eintreten. Dann gab es Leute, die gesagt haben, Gott ist nicht in der Lage dazu, der ist nicht fähig. Und Petrus erinnert, hey, es gab 3 Gerichte im Alten Testament. Denkt an Genesis 6, die Engel wurden gerichtet. Denkt an die große Flut, wo die Menschheit gerichtet wurde, Genesis 6 bis 8. Denkt an Sodom und Gomorra, Genesis 19. Gott ist nicht fähig? Petrus sagt, oh doch, Gott ist. Dann gab es natürlich jede Menge Leute, die gesagt haben, die Verzögerung zeigt einfach einen Irrtum an. Ihr habt das falsch verstanden, was Jesus da gesagt hat, was Jesus gemeint hat. Ihr habt die Bibel nicht richtig verstanden. Petrus schreibt, und ich lese nach der Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden, auch wenn ich den Text in die Elberfelde gelegt habe. Ist das jetzt geheiligt? Weiß ich nicht. Kapitel 3, 2. Petrus 3, 1 bis 13. Dies ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Durch meine Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber es ist alles immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben waren. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel mit unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen, den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen, den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Drei Gedankenkreise zu diesem Text. Vers 1 bis 4 geht es darum, dass Jesus wiederkommt, aber das wird verspottet. Verse 5 bis 10, Jesus kommt wieder. Und Petrus hält dagegen, das ist sicher. Und dann in den Versen 11 bis 13, Jesus kommt wieder. Bin ich vorbereitet? Jesus kommt wieder, das wird verspottet, das ist sicher. Bin ich vorbereitet? Diese drei Gedankenkreise heute Morgen. Vers 1 und 2, ich lese es jetzt nach Elberfeld. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem beiden ich durch Erinnerung eurer lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes. Petrus sagt, ich muss euch einfach das wieder ganz neu in Erinnerung rufen. Das, was damals gesagt wurde, dass die richtige Einstellung da war, dass ihr aufrichtig wart, dass ihr mit Ernsthaftigkeit danach gesucht habt, so zu leben, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann und ihr dabei nicht beschämt werdet. Und da gebraucht er ein Wort dafür, das wird bei der Prüfung von Tongefäßen der damaligen Zeit verwendet. Tongefäße damals waren wesentlich wertvoller und teurer als heute. Und wenn heute ein Tongefäß kaputt geht, was macht man? Genau, geht man zum Hugo, Dollar Hugo und holt sich da ein neues. Damals war das aber nicht so einfach möglich, weil das gab es nicht in Hülle und Fülle. Und wie hat man das hingekriegt, wenn dann eins dieser Tongefäße einen Riss hatte? Da hat man Wachs genommen und hat den Riss dieser Tongefäße mit Wachs wieder dicht gemacht, damit das Tongefäß wieder seine Flüssigkeit halten konnte. Es ist interessant, was daraus geworden ist. Das ist so ein Zeichen für Echtheit, ohne Brüche. Und das Wachs, wenn man das dann prüfen wollte, einfach Feuchtigkeit rein, Wasser rein oder irgendeine andere Flüssigkeit und man hat gesehen, ob es echt war, ob es dicht war. Und darum, daher kommt übrigens das Wort sincere. Sincere heißt ehrlich, aufrichtig sein, ernsthaft sein. Sincere sine cara, ohne Wachs. Also nicht geschummelt, damit da irgendwas wieder dicht war, sondern originär, echt und dicht. Also wenn es ohne Wachs dicht hielt, dann war es das Richtige. Sincere, aufrichtig sein. Dieses Wort gebraucht der Petrus da. Ihr sollt an dieser richtigen Einstellung, an der Aufrichtigkeit entsprechend drin sein. Und er sagt, wie könnt ihr das sein? Indem ihr einfach das vor Augen habt, wachsam bleibt. Jesus kommt wieder. Er hatte vorher in Kapitel 1 in seinem zweiten Brief die Wiederkunft von Jesus schon mal behandelt. Da hat er zwei Zeugen benannt, das Alte Testament und auch, jetzt hat er es nochmal genannt, das Alte Testament mit seinen Vorhersagen. Und er hat auch gesagt, und wir haben das Wort unseres Herrn überbracht durch die Apostel. Das heißt, Jesus selber hat das gesagt. Und wenn ihr sagt, das ist nicht sicher, Wenn ihr euch darüber lustig macht, dass es Leute gibt, die das für sicher halten, dann verspottet ihr eigentlich Jesus. Darum geht es ihm. Jesus kommt wieder, das wird verspottet. Und deswegen sagt er in Vers 3 und 4 auch, und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Petrus sagt, wundert euch nicht, gehört dazu. Das ist, steckt fast drin. Ihr könnt es erwarten. Ich sage es voraus, es wird Spott geben. Spötter sind ein Beweis, sagt er, für die letzte Zeit. Das gab es damals schon. Leben wir heute in der Endzeit? Damals haben die schon in der Endzeit gelebt. Also das ist immer, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und was für ein Spott war das? Im Grunde genommen haben sie an der Wahrheit von dem, was Jesus gesagt hat, gezweifelt. Haben angezweifelt, dass Jesus wiederkommen wird. Und sagen, es ist doch wie immer. So ein typischer Kerl, der einfach nur das zulässt in seinen Gedanken, was er verstehen kann, was er sehen kann, was er nachvollziehen kann, was er begründen kann. Es wird immer weitergehen wie bisher. Wir können so weiterleben wie bisher. Und das ist heute nichts anderes, als wie es damals war. Petrus hat das damals beobachtet und heute ist es nicht anders. Über endgültige Wahrheiten wird gespottet. Es gibt heute angeblich keine endgültigen Wahrheiten mehr. Es darf alles gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und wenn man behauptet, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, oh, dann hat man echt eine Schwierigkeit damals. Dann werden die ach so Toleranten mal ein wenig intolerant. Aber Wahrheit ist nicht immer tolerant in ihrer Definition. Und das hatte dann Auswirkungen. Wenn es egal war, ob Jesus wiederkommt oder nicht, dann war es auch egal, wie man lebt. Dass Jesus wiederkommt, war so ein bisschen ein reinigender Faktor in dem, wie man sein Leben führte. Aber wenn man den Eindruck hat, Jesus kommt nicht wieder, ja, dann war es ja auch egal. Dann kann ich ja normal leben. Es ändert sich nichts. Haben die damals gesagt, sagen sie heute. Man versteht Gottes Universum als stabiles, in sich nicht änderndes System, eine Kette von Ursache und Wirkung. Alles wird von Naturgesetzen geregelt. Wirklich? Die Naturgesetze, hat mal jemand gesagt, und das fand ich gut, sind Gottes Gesetze. Aber ihre Vorhersagbarkeit entspricht und kommt aus der Vorhersagbarkeit der Treue Gottes. Nur weil Gott treu ist, sind auch diese Naturgesetze treu. Wenn Gott seine Treue, sein Halten der Erde entzieht, dann wird alles in sich zusammenbrechen. Nur weil Gott treu ist, halten auch die Naturgesetze. Sie entspringen der Treue Gottes. Jesus kommt wieder. Es gibt Leute, die machen sich drüber lustig. Und es gibt Leute, die nehmen es einfach nicht ernst. Oder nehmt es nicht für so dringlich. Petrus sagt, oh, das ist aber dringlich. Denn Jesus kommt wieder. Zweiter Punkt, das ist sicher. Verse 5 bis 10. Vers 5 bis 7. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und aus Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Petrus sagt, Gott hat damals in ein stabiles System eingegriffen. In ein solches System, wo Ursache und Wirkung immer wieder das Gleiche war. Und hat durch die Flut eingegriffen. Die Welt der Menschen damals wurde vernichtet. Und zwar deshalb, weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen wollten, weil sie Gott nicht die Ehre geben wollten, die Gott eigentlich zustand. Calvin hat vor 500 Jahren mal gesagt, die Natur ist nicht stark genug, die Welt zu unterstützen und zu erhalten. Und jetzt kommt's, sie enthält vielmehr das Material für den eigenen Untergang, wann auch immer es Gott gefällt. Dann setzt Petrus die alttestamentliche Linie fort. Und damals war es mit Wasser und er sagt, jetzt ist es mit Feuer. Feuer galt immer so als Zeichen für Reinigung und die Zerstörung des Bösen, wenn Gottes Gericht erscheinen würde. Und dann heißt es hier, durch dasselbe Wort, das sie, die Menschen damals, großzügig überhört haben, wurden sie gerichtet. Und Petrus sagt, das ist heute genau das Gleiche. Wenn wir dieses Wort überhören, werden wir durch dasselbe Wort gerichtet. Interessant. Spötter, beobachte ich, sind resistent gegen die Wahrheit. Aber nicht, weil sie die Wahrheit nicht wissen, das wäre ja Ignoranz, sondern weil sie sie nicht hören wollen. Man will das nicht wahrhaben. Und was nicht wahr sein darf, kann auch nicht wahr sein. Wir Menschen sind so. Bin ich nicht auch schon so an einigen Punkten? Bin ich nicht vielleicht schon resistent gegenüber anderen Gedanken? Ich habe mein System, in dem ich denke, in dem ich funktioniere. Und so ist die Welt, so erkläre ich sie mir. Aber bin ich wirklich noch offen dafür, dass Gott eingreift, Gott mir was Neues sagt? Dass ich mal in der Schrift Dinge entdecke, die, wo ich vorher, wir haben vorher darüber geredet, 20 Mal drauf geguckt habe. Und mit einem Mal überrascht Gott mich und ich sehe da was, was ich vorher 20 Mal nicht gesehen habe. Bin ich noch offen dafür? Oder meine ich, ich habe ja alles erkannt, ich gehe ja in die richtige Gemeinde, ich habe ja die richtige Theologie. Bin ich selber auch schon resistent? Das erste Argument, das Petrus verwendet, um das, was die Spötter da vorbringen, zu hinterfragen, wo er das Argument eigentlich zerstört. Er sagt, Gott hat im Alten Testament eingegriffen. Und das kann er heute genauso. Er gebraucht die Geschichte als Argument. Das zweite Argument, was er gebraucht, ist die Schrift selbst. Er zitiert dann Psalm 90, Vers 4, vor diesem großen Psalm Moses, wo die Ewigkeit Gottes vorgestellt wird und die Endlichkeit des Menschen auf der anderen Seite. Gottes Zeitperspektive wird vorgestellt. Also keine neue Relativitätstheorie. Er sagt, Gott ist, weil er der Schöpfer ist, über die Zeit erhaben. Er ist nicht gebunden an unsere Zeitvorstellungen, an unsere Zeitabläufe. Er hat eine völlig andere Perspektive, eine andere Intensität. Ein Tag, 1000 Jahre, ein Tag. Das ist ganz schön Unterschied. Psalm 90 stellt uns Gottes Unbegrenztheit und die Kürze des menschlichen Lebens vor. Und Petrus sagt, Gott ist ewig. Und seine Zeitabläufe sind anders. Und deswegen lohnt es sich nicht, dass wenn etwas in unseren Zeitablauf nicht reinpasst, dass wir dann anfangen zu spekulieren, ob das denn mit Gott alles so seine Richtigkeit hat. Einfach weil wir völlig unter dem anderen Zeitbegriff stehen. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen, so sehr wir das manchmal wünschen würden. Wir können nicht heute wissen, was in 3 Tagen passiert. Gott kann das. Barnett hat mal gesagt, ein Theologe, der Glaube richtet den Blick des Menschen auf die Ewigkeit, während Spötter immer Kinder ihrer Zeit bleiben. Der Glaube richtet den Blick des Menschen auf die Ewigkeit, während Spötter immer Kinder ihrer Zeit bleiben. Zweiter Argument, was Petrus gebraucht, schau in der Schrift nach. So stellt sich Gott vor. Er ist der Ewige, seine Zeitperspektive ist völlig anders als wie unsere. Und wenn wir dann meinen, ihm vorschreiben zu können, wann er wieder zu kommen hat, das funktioniert so nicht. Und das dritte, was er als Argument gebraucht hier, ist der Charakter Gottes. Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott ist nicht ein lahmer Typ. Der kommt nicht hinterher, darum geht es gar nicht, sondern er ist ein Geduldiger. Es ist auch nicht so, dass Gott nicht könnte, aber sein innerstes Wesen ist Gnade. Und deswegen ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Wenn er sofort an diesen Vers aus 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will allen Menschen sein Erbarmen erweisen, Römer 11. Und deswegen ist die Verzögerung, dass Gott Jesus noch nicht zurückgeschickt hat auf die Erde, nicht eine Sache, dass er das nicht erfüllen will. Gottes heiße Eisen sind seine Langmut, die Gelegenheit zur Buße. Und er sagt mir, deshalb können wir sicher sein, dass es diesen kommenden Tag gibt. Denn sonst müsste Gott ja gar nicht geduldig sein. Wenn alles egal wäre, dann könnte er ja, was weiß ich, machen. Aber weil er weiß, was an diesem zukünftigen Tag passieren wird, deswegen ist Gott so gnädig, deswegen ist Gott so geduldig mit euch. Petrus beschreibt den Charakter Gottes. Beschreibt das, was Gott sich von ganzem Herzen wünscht. Das ist für Gott die Priorität. Und dann sagt er, und das ist vielleicht der vierte Punkt hier, aber diese Geduld ist nicht unendlich. Und er nimmt eine Warnung auf, die Jesus selber formuliert hat, spielt an auf Matthäus 24, der Tag des Herrn ist wie ein Dieb in der Nacht, der immer dann kommt, wenn man ihn nicht erwartet. Das wissen diese Jungs. Das kann auch manchmal tagsüber sein. Bei meiner Mutter wurde tagsüber eingebrochen. Sie ist zum Einkaufen gefahren, als sie wiederkam, waren die Profis am Werk gewesen. Der Tag des Herrn ist wie ein Dieb in der Nacht. Dann, wenn man ihn nicht erwartet, schlägt er zu. Plötzlich, unerwartet. Und verhängnisvoll für solche Leute, die darauf nicht vorbereitet sind. Wenn man es bemerkt, ist es schon zu spät. Auch Jesus wusste den Tag nicht, wann das passieren würde. Er sagte, nein, das weiß nur mein Vater im Himmel. Markus 13. Er wollte auch keine Spekulation. Er sagte, aber es gibt so Zeichen für diese Ankunft. Die Himmel werden mit großem Krachen vergehen. Die Elemente werden vor Hitze zergehen. Und dann wird die Erde und ihre Werke verurteilt werden. Das sind Bilder, die Jesus da gebraucht. Konnte man sich damals nur durch irgendwelche außernatürlichen Sachen vorstellen. Heute, wenn man die Gewalt der Atombomben zusammennimmt, reicht das locker aus. Aber das wäre menschengemacht. Hier heißt es, Gott lässt vergehen. Jesus kommt wieder. Das wird verspottet, angezweifelt. Jesus kommt wieder, das ist sicher. Und dann fasst Petrus das zum Schluss zusammen. Und Jesus kommt wieder. Aber die Frage ist ja, bin ich bereit dafür? Das ist das Ziel der ganzen Argumentation, die der Petrus da hat. Er möchte seinen Leuten helfen. Hey, lebt so, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann und euch loben wird, wenn er euch sieht. Hat mich erinnert an die Jungfrauen, ne? Vorbereitet waren, die nicht vorbereitet waren. Bin ich vorbereitet? Jedes Mal, wenn in der Bibel eine eschatologische Aussage kommt, also eine Aussage über das, was in der Zukunft passieren soll, dann kommt immer in Verbindung damit auch eine moralische Anforderung. Dass gesagt wird, das heißt, wenn das passiert in der Zukunft, dann hat das aber Auswirkungen für heute. Soll das Auswirkungen für heute haben? Unglaube zeigt sich in der Oberflächlichkeit, in der Gleichgültigkeit, auch wie man selber sein Leben gestaltet. Petrus fordert auf, hey, prüft euch selbst. Wie müsst ihr dann dastehen, heißt es. Soll ein heiliger Wandel sein, ein frommes Wesen, ein Erwarten und Anstreben des Tages Gottes. Heiliger Wandel, frommes Wesen, Erwarten und Anstreben des Tages Gottes. Was ist das? Heiliger Wandel? Hat was damit zu tun, ob ich Gottes Gebote umsetze. Für mich persönlich in meinem Alltag. Nach seinen Geboten lebe. Frommes Wesen hat aber damit zu tun, aus welcher Motivation ich das mache. Was in meinem Herzen drinsteckt, warum ich das tue. Nur weil Gott kommt und irgendwann Gericht hat und damit ich da nicht einen drüber kriege? Nee, darum geht es gar nicht. Es geht darum, ob ich mit meinem Herzen an Jesus dranhänge. Und mich darauf freue, dass er bald wiederkommt. Dass wir dann erwarten, anstreben des Tages Gottes. Das ist auch ein interessantes Wort. Es geht um unsere Taten, um unser Inneres, aber auch um unser Denken. Wie denke ich meinen Tag? Wie plane ich meinen Tag? Hier oben passiert so viel. Wir können alles damit kaputt machen. Und wir können alles damit auf die richtige grüne Ampel setzen. Denke ich dran, in dem, was ich tue, in dem, was ich plane, so der Herr will und wir leben, und er nicht heute wiederkommt, werde ich dieses und jenes tun? Es geht nicht darum, dass wir einfach nur auf diesen Tag warten. Warten ist man gewohnt. Man kann warten auf Godot. Na, aber das ist was anderes. Manche warten sogar mit einer Mordsangst darauf. Aber Petrus sagt, nee, es geht darum, dass ihr aktiv wartet. Wie geht das denn? Darauf zuarbeitet. Und dann sagt er sogar ein Wort, ihr beschleunigt das sogar. Hat also ein positives Konzept. Er sagt, diese letzte Zeit ist eine Zeit der Gnade, eine Ära der Gnade, eine Ära des Heiligen Geistes, eine Ära der Evangelisation. Die fängt an mit Gebet. Wir können das Wiederkommen von Jesus beschleunigen, indem wir anderen von Jesus weitersagen. Dass sie zu Jesus finden. Denn erst wenn die Fülle der Heiden zu Gott gefunden hat, wissen wir, dann wird der Tag kommen. Das heißt, Gott gibt uns sogar einen Schlüssel in die Hand, das zu beschleunigen. Aktiv nach vorne denken, aktiv warten. Geht klar um den christlichen Lebensstil mit Buße, mit Gehorsam. Aber wir warten nicht auf Zerstörung, das wäre doch morbide. Geht uns doch nicht darum zu sehen, dass alles andere kaputt geht. Im Gegenteil, sondern wir warten auf was ganz anderes, auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung aus Jesaja 65. Wie sieht das aus? Meine, damals, als Jesus gekommen ist, in diese sehr ärmlichen Umstände, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Ich glaube, das ist ein Versuch, den Petrus hat, in unserer Sprache, in unseren Denkhorizonten die Zukunft zu umreißen, wo nicht mehr Sünde regiert, sondern eine umfassende Gerechtigkeit. Jetzt muss ich eigentlich vor das Himmelsfenster hier gehen. Ich bin nicht mehr bei der armseligen Krippe, sondern jetzt kommt es darauf an, Jesus kommt wieder. Da ist dieses große Fenster. Das ist nicht nur so ein kleines Guckloch mit einem Fernrohr, sondern ein offenes Fenster. Freue ich mich auf den Himmel? Freue ich mich ganz persönlich darauf, dass Jesus wiederkommt? Dass ich dann bei ihm sein werde? Je älter man wird, habe ich manchmal den Eindruck, fällt es einfacher. Weil, okay, wir haben ja schon viel erlebt. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich so jung war, der Danny oder ein paar andere, da habe ich gesagt, ich möchte aber hier noch viel erleben, möchte erst noch heiraten, du bist ja schon verheiratet, aber damals habe ich gesagt, bevor Jesus, ich möchte doch zuerst noch. Und dann habe ich so alles Mögliche, was danach laufen soll. Je mehr so die Zipperlein kommen, und die Arbeit hört auch nicht auf, wird auch immer mehr, aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Jesus möchte, dass wir ihn vor Augen haben, dass wir uns darauf freuen, ihn persönlich zu sehen. Dass das, was im Himmel auf uns wartet, für uns ein großer Ansporn ist, was läuft. Freue ich mich darauf, ihm zu begegnen, bei ihm zu sein, oder schiebe ich diesen Gedanken vielleicht doch auf die Seite? Das passiert mir nämlich auch. Wenn es zwackt, dann kann es schon mal sein, dass ich die andere Richtung denke. Aber sonst denke ich, ach, ist doch schön. Damit unseren Blick auf die Schwäbische Alb. Manchmal ist es aber auch, dass es Dinge gibt, die wir klären müssen. Und die fallen uns schwer zu klären. Weil das mit anderen Menschen zu tun hat. Weil das damit zu tun hat, dass ich selber mit mal nicht mehr so positiv dastehe. Dass ich mich entschuldigen muss. Dass ich um Verzeihung bitten muss. Dass ich zugeben muss, da habe ich aber voll daneben gehauen. Sieht es mit den Beziehungen in meiner eigenen Familie aus? Ich habe viel zu kämpfen damit gehabt, dass zwischen meinem Vater und mir einiges zerbrochen ist. Als er sich eine andere Frau geholt hat. Und ich. War ein jahrzehntelanger Kampf. Und ich bin immer noch nicht wirklich zufrieden. Dass ich sagen kann, okay, gibt es Dinge, die ich zu bereinigen habe? Wir sollten nicht warten auf den Tag danach, denn dann ist es zu spät. Dann funktioniert das nicht. Vielleicht ist aber auch dieser Gedanke, dass Jesus wiederkommt und heute wiederkommen könnte, was so direkt Neues, mit dem du dich noch nicht so auseinandergesetzt hast. Jesus kommt wieder. Dieser Jesus, der an Weihnachten um die damalige Jahrtausendwende ganz ärmlich zur Welt kam, der kommt wieder in Macht und Herrlichkeit, kommt auf diese Erde zurück und er wartet damit darauf bisher, weil er noch möchte, dass andere Leute zu ihm finden und dass ich vielleicht Dinge in Ordnung bringe, weil er ein gnädiger Gott ist. Vielleicht wartet er darauf, dass du dein Leben auch noch an ihm festmachst, weil du es bisher noch nicht getan hast. Dass du dich ihm anvertraust. Er lädt dich ein. Er will nicht, dass du verloren gehst. Verloren wegen Schuld, wegen Sünde. Verloren, weil du dein Leben selbst bestimmst. Er hat sich damals, nachdem er uns vorgelebt hat, wie Gott ist, ans Kreuz schlagen lassen. Hat die Strafe für unsere Schuld getragen, obwohl er unschuldig war selbst. Um mich zu retten, dich zu retten. Dann ist er auferstanden und lebt. Und was macht er jetzt? Jetzt ist er im Himmel und bereitet was vor, wo wir dann bei ihm sein werden. Eine Wohnung. Wie lange hat Gott gebraucht, um diese Erde zu machen? 6 Tage. Jetzt ist er seit fast 2000 Jahren dran und bereitet unsere Wohnungen im Himmel vor. Also, diese Erde ist ja schön, ne? Aber da oben, das muss gigantisch sein. Deswegen, es lohnt sich, das Leben auf ihn zu setzen. Mein Leben an ihm festzumachen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach das doch. Vertrau dich ihm an. Mach ihn zum Herrn, zum Heiland deines Lebens. Dann kannst du dich auf dieses zweite Kommen von Jesus super freuen. Auf diesen neuen Himmel, die neue Erde warten, in denen das wohnt, was uns hier so fehlt. Echte Gerechtigkeit. Für die Gott garantiert. Eine Welt, die er verheißen hat und auf die zu warten, es sich garantiert lohnt. Jesus kommt wieder. Bin ich bereit? Bist du bereit, ihm zu begegnen? Lass mich beten. Danke, Herr Jesus, dass du wiederkommst. Das ist absolut sicher, verbürgt, garantiert, weil du mit deinem Wort dahinter stehst. Ganz herzlichen Dank, dass wir uns auf diesen Tag freuen dürfen, weil du so viel unendlich Gutes für uns vorbereitet hast. Dann dürfen wir dich sehen, wie du wirklich bist. Mit dir zusammen sein, dem Herrn, dem Heiland, unserem guten Hirten, unserem besten Freund. Und Herr, darauf freue ich mich. Ich möchte beten, dass du mir hilfst, dass du uns allen hilfst. Mit Blick auf diesen kommenden Tag unser Leben zu gestalten. Dass wir Leute sind, von denen Hoffnung auf das Morgen versprüht wird. Dass dieses zweite Kommen von dir ein glorreiches Kommen ist, wo wir dabei sein dürfen. Über das wir uns freuen können. Ganz herzlichen Dank für diese Erinnerung. Und auch für deine Hilfe, deine Kraft, deine Freude, die bei uns im Alltag auch durchträgt.